Ja, wir haben heute eine besondere Freude. Wir haben nämlich Besuch aus der Gemeinde in Reichshof. Das ist da ein bisschen im Norden, wer das nicht kennt. Und wir haben Nico, der wird predigen heute. Lisa, seine Frau, ist auch dort und ist auch hier. Und ich möchte, bevor ich dich bitte, nach vorne zu kommen, noch einmal für die Predigt beten. Vater, wir sind völlig abhängig von dir. Wir danken dir für den Besuch auch heute von Nico und Lisa. Wir danken dir für unsere Geschwister in Reichshof in der Gemeinde. Und wir vertrauen dir, dass du uns heute segnest durch das, was Nico zu sagen hat. Bitte gib ihm deinen Geist, gib ihm die rechten Worte für uns und hilf uns zu hören, wie es gut ist für uns und dich ehrt. Wir bitten dich um diese Dinge wegen des Evangeliums, wegen Jesus Christus, der für uns gestorben ist und sein Leben gab. Amen. Amen.
Schlag bitte mit mir zusammen, Esra, Kapitel 5. Esra, Kapitel 5. Und wir lesen den ganzen Kapitel. Esra, Kapitel 5. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idots, weissagten den Juden, die in Judäa und Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua und Sohn Jozadaks auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setaposnai und ihr Genossen, und sie sprachen zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauern zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, so dass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes: Denn Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setaposnai und ihre Genossen, die Apfarsachiter und die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht. Darin war Folgendes geschrieben: Dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in der Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schön gehauenen Steinen gebaut, und man legt Balken in die Wände, und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir die Ältesten und sprachen zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauern zu vollenden? Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen, und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeers, der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyrus, des Königs von Babel, befahl der König Kyrus, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und die silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel verbracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, den er zum Statthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm: Nimm diese Geräte, zieh hin und bringe sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Und das Haus Gottes soll an seiner Stelle wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Sesbazar und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran. Es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Lass uns noch zusammen beten. Ja, Vater im Himmel, hab herzlichen Dank, dass wir dein Wort haben. Und dein Wort ist lebendig, es ist kräftig. Und so möchten wir dich bitten, dass wir dein Wort verstehen, dass du zu uns redest und dass wir verstehen, was du damals im Alten Testament zum Volk Israel gesagt hast und welche Lehren wir für uns heute ziehen. Du hast dich nicht verändert, du bist immer noch derselbe Herr. So hilf uns beim Reden und Zuhören deines Wortes. Amen. Ja, liebe Geschwister, vielen Dank für die Einladung. Es ist für uns, also meine Frau Lisa und mir, eine große Freude, heute hier bei euch zu sein. Die Gemeinde in Reichsdorf lässt euch alle herzlich grüßen. Es ist etwas sehr Schönes und auch zutiefst Biblisches, wenn Gemeinden einander besuchen, wenn Gemeinschaft entsteht, wenn wir pflegen Gemeinschaften, gegenseitig uns im Glauben auferbauen und ermutigen. Und an dieser Stelle möchte ich auch herzlich einladen, am kommenden Samstag findet ein Bibelseminar statt. Wir haben einmal im Monat einen Samstag ein Seminar. Und es geht in den kommenden Samstag um Hebräer 6, ein sehr herausforderndes Kapitel, aber auch zugleich sehr ermutigendes Kapitel. Also, wenn jemand kommen möchte, seid herzlich eingeladen. Ja, es ist für mich wirklich ein Privileg, heute hier bei euch das Wort Gottes zu predigen zu dürfen. Und in unserer Gemeinde legen wir zurzeit das Buch Esra aus. Und deshalb habe ich diesen Kapitel mitgebracht und dass wir es gemeinsam uns anschauen. Es ist natürlich viel Text, aber wir werden einige Hauptpunkte herausnehmen, um etwas daraus zu lernen. Nun, bevor wir zu Esra 5 kommen, wollen wir kurz verstehen, was vorher geschehen ist, dass wir den Kontext des ganzen Buches verstehen. Also das Volk Gottes war lange in babylonischer Gefangenschaft gewesen. Der Tempel in Jerusalem lag in Trümmern, die Stadt war zerstört und alles schien verloren zu sein und es gab keine Hoffnung. Jahrzehnte sind sie in der Gefangenschaft. Und da geschah etwas Erstaunliches. In Esra 1 lesen wir, dass Gott das Herz des persischen Königs Kyros erweckte. Durch einen heidnischen König öffnete Gott die Tür für die Rückkehr seines Volkes. Nicht alle kehren zurück, nur ein kleiner Überrest. Und sie kehren zurück, um den Tempel wieder aufzubauen. In Esra 2 sehen wir die Namen der Heimgekehrten. Es war keine große, mächtige Nation, die da zurückkehrte. Ein kleiner Überrest. Aber es war das Volk, das Gott erweckte. Zu jedem ging der Ruf: Steht auf, macht euch auf und baut den Tempel. Aber es gingen nicht alle. Da steht eindeutig, dass der Herr sie erweckt hat. In Esra 3 geschieht dann etwas Entscheidendes. Das Volk baut zuerst den Altar wieder auf. Der Gottesdienst beginnt wieder und schließlich wird das Fundament des Tempels gelegt. Und es ist wirklich ein sehr bewegender Moment. Einige jubeln vor Freude, endlich entsteht hier etwas, und andere weinten. Da gab es einige alte Leute, sie schauten auf dieses Gebäude und sagten, nee, das kann es ja nicht sein. Das frühere Gebäude von Salomo war doch viel größer, viel schöner. Und sie weinten. Doch dann kommt der Kapitel 4. Da beginnt der Widerstand. Feinde versuchen zuerst zu täuschen, dann entmutigen und schließlich versuchen sie politisch zu verhindern, dass der Tempel weitergebaut wird. Und schließlich geschieht das Tragische. Das Haus wird nicht zu Ende gebaut, es kommt zum Stillstand. Nicht für einige Wochen, nicht für einige Monate, 16 Jahre. 16 Jahre Stillstand. Da liegt nur das Fundament und niemand baut weiter. Der Tempel bleibt eine Baustelle und genau in diese Situation hinein spricht Esra 5. Und ich glaube, dieses Kapitel spricht erstaunlich direkt in unsere Zeit. In unsere Zeit hinein, vielleicht in unser Leben hinein, vielleicht in unsere Gemeinde, in unser Land hinein. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, viele Christen erleben Zeiten, in denen sie einfach träge geworden sind. Vielleicht gab es mal so einen Anfang, wo sie voller Freude, voller Eifer dem Herrn folgten. Doch mit der Zeit kommt die Trägheit. Da kommen viele Anfechtungen. Da kommen viele Enttäuschungen, Niederlagen und auch eine gewisse Gewöhnung. Wisst ihr, so eine geistliche Mittelmäßigkeit. Man macht nur das Allernotwendigste. Und genau in solche Zeiten stellt sich eine entscheidende Frage. Was tut Gott, wenn sein Volk zum Stillstand kommt? Wenn es nicht mehr weitergeht? Wenn es alles träge wird? Wenn das Volk vielleicht müde geworden ist? Wenn es keine Motivation gibt? Was tut Gott? Und die Antwort in diesem Kapitel ist erstaunlich und voller Hoffnung. Wir sehen heute drei Wahrheiten darüber, wie Gott sein Werk neu belebt. Erstens, Gott erweckt wieder sein Volk. Zweitens, Gottes Auge wacht über sein Volk. Und drittens, Gottes Volk bezeugt seine Herrschaft. Die Antwort, die wir in Esra 5 finden, ist wirklich voller Hoffnung. Nun beginnen wir mit unserem ersten Punkt. Gottes Wort erweckt sein Volk. Die Propheten Haggai und Zacharia weissagten den Juden im Namen Gottes. Liebe Geschwister, achtet darauf, wie die Erweckung beginnt. Es heißt hier, die Propheten weissagten. Zunächst spricht Gott durch die Propheten. Er spricht zu dem Volk. Und das ist Gottes Antwort auf 16 Jahre Stillstand, wo nichts passiert. Jeder baut sein eigenes Haus, jeder kümmert sich um sich selbst. Es funktioniert zwar auch privat nicht, aber es läuft nichts mehr. Es gibt keine geistliche Erweckung ohne Gottes Eingreifen und ohne Gottes Reden. Denn alles geistliche Leben beginnt immer so. Denkt an die Schöpfung. Die Erde war wüst und leer und dann sprach Gott, es werde Licht. Gott muss immer sprechen. Denkt an Lazarus. 4 Tage im Grab, es gibt keine Hoffnung mehr. Und dann ertönt die Stimme Jesu. Lazarus, komm heraus. Und ein Toter steht auf. Warum? Freunde, Gottes Wort kommt nie leer zurück. Wir reden oft, aber da passiert nichts. Aber wenn Gott redet, dann passiert was. In Gottes Wort liegt wirklich göttliche Kraft und darum beginnt jede echte Erweckung der Geschichte damit, dass Gott wieder redet und gehört wird. Und hier müssen wir Gott, hier musste Gott reden, weil es nicht mehr weiterging, weil es einen Stillstand gab. Und wisst ihr, Stillstand ist etwas Gefährliches. Das Herz gewöhnt sich an Stillstand. Man findet irgendwie keine irgendwelche Erklärungen, warum es nicht weitergeht. Man hat so viele Ausreden. So war es damals, so ist es auch heute. Im Propheten Haggai lesen wir, wie die Worte des Volkes. Sie sagten Folgendes: Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Hört ihr die Logik? Jetzt ist kein Zeitpunkt. Wir sind so beschäftigt. Wir haben so viel zu tun. Es klingt sehr fromm. Aber diese Frömmigkeit täuscht. Vielleicht sagen wir so etwas Ähnliches. Wenn es in meinem Leben etwas ruhiger wird, wenn die Kinder größer werden, wenn es mir besser geht, wenn ich mehr Kraft habe, ja, dann beginne ich. Doch, liebe Geschwister, Gott durchbricht diese frommen Ausreden. Er sendet damals Propheten. Wozu? Um die Leute von der Blindheit der Selbsttäuschung zu befreien. Haggai spricht direkt und seine Botschaft ist sehr klar. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Er deckt auf, dass das Volk eifrig eigene Häuser gebaut hatte, während Gottes Haus in Trümmern lag. Mit anderen Worten sagt er, ihr hattet Kraft gehabt, aber ihr habt diese Kraft für euch verwendet. Ihr habt nur für euch gelebt, ihr habt nur für euch gearbeitet. Ihr hattet Zeit, aber ihr hattet keine Zeit für Gott. Mit anderen Worten, ihr habt falsche Prioritäten gesetzt. Und jetzt schaut euch mal an. In eurem privaten Leben funktioniert es nicht, nirgendwo funktioniert. Aber wisst ihr, Gott bleibt nicht beim Aufdecken stehen, dass er nur die Leute blamiert und sagt, guck mal euch an. Gott sendet auch einen anderen Propheten, einen Zacharia. Wenn Haggai das Gewissen trifft, dann hebt Zacharia, Prophet, den Blick nach oben. Er zeigt Visionen von Gottes zukünftige Herrlichkeit. Er spricht von einer Wiederherstellung. Er spricht von einem kommenden König. Und er sagt gewissermaßen, hebt doch eure Augen. Gott ist noch nicht fertig. Es gibt Hoffnung. Freunde, seht ihr Gottes Weisheit hier? Es sind zwei Propheten. Zwei Arten von Botschaften. Aber beide Botschaften kommen von Gott. Der eine ermahnt und der andere ermutigt. Der eine rüttelt auf und der andere richtet auf. Ist das nicht Gnade? Ist das nicht Gnade, dass das Volk das erleben konnte? Wisst ihr, Gott kennt sein Volk. Er weiß, was jedes Herz braucht. Der eine muss vielleicht wirklich wachgerüttelt werden, und der andere braucht vielleicht einen tiefen Trost. Und nur achtet auf die Reaktion des Volkes. Der Text sagt, da machten sie sich auf und begannen, das Haus Gottes zu bauen. Woran erkennt man, dass jemand wirklich erweckt ist? Die Menschen fangen wieder an, das zu tun, was Gott sagt. Sie werden aktiv. Sie haben so Gottes Wort gehört und sie setzen es um. Und nun kommt ein Satz in diesem Text, den man leicht überliest, der aber voller Trost ist. Die Propheten Gottes waren mit ihnen und unterstützten sie. Das Wort unterstützen trägt den Gedanken von Stärkung, von Beistand, von Ermutigung. Sie waren mit dabei. Gott befiehlt. Und wo Gott befiehlt, da befähigt er auch. Gott sagt nicht, macht was. Und das Volk sagt, wir können nicht, sondern Gott sagt, ich werde euch helfen. Ich werde euch beistehen. Ich werde euch die richtigen Personen geben. Freunde, ist das nicht das Muster des Evangeliums? Gott fordert niemals von seinem Volk etwas, was er nicht zugleich auch gibt. Vielleicht siehst du dich heute als träge und fragst dich, wie bekomme ich mich wieder im Gang? Ich bin irgendwie so festgefahren. Es läuft einfach nicht mehr weiter. Ich möchte einfach auf Vorsicht plädieren. Und es geht nicht um Aktivismus. Dass wir einfach anfangen, etwas zu machen. Denn Aktivismus führt oft nur in die Verzweiflung. Stell dir viel tiefere Fragen. Hört mein Herz wirklich auf Gottes Wort? Bin ich offen für sein Reden? Lasse ich mir noch etwas sagen? Bin ich bereit, mich zu verändern? Bin ich bereit, zu gehorchen, wenn Gott spricht? Denn genau dort beginnt jede Belebung. Ja, dann, wenn ein Herz wieder weich wird für die Stimme Gottes. Und genau hier zeigt uns der Text etwas sehr Tröstliches. Gott hat nicht nur ein Wort für sein Volk, er hat auch ein wachsames Auge über sein Volk. Und das ist unser zweiter Punkt. Gottes Auge bewahrt sein Werk. Kaum hat das Volk begonnen zu bauen, verändert sich die Atmosphäre. Plötzlich treten Männer auf, Statthalter des persischen Reiches, und sie stellen eine Frage: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wer ist das? Wer gibt euch diese Autorität? Mit anderen Worten, habt ihr überhaupt ein Befugnis dafür? Wisst ihr, was passieren kann, wenn ihr ohne Erlaubnis baut? Liebe Geschwister, wer im Glauben vorwärts geht, der wird immer solche Momente erleben. Wer auf Gottes Wort hört und vertraut, wird das erleben. Vielleicht triffst du persönlich oder als Familie oder als Gemeinde eine Entscheidung, Gott wirklich zu gehorchen. Auch wenn alle anders denken und sehen, zu gehorchen. Dann setzt du neue Prioritäten und sagst, das ist der Weg. Du beginnst vielleicht geistlich konsequenter zu bleiben und zu leben, und dann plötzlich regt sich der Widerstand. Meistens von da man es nicht erwartet. Da tauchen plötzlich Fragen auf, da kommt schon die Kritik, da versteht dich plötzlich niemand. Warum machst du das? Wer hat dir das erlaubt? Und so weiter. Vielleicht kennst du diese innere Gedanken, die vielleicht dann aufkommen, wenn dieser Widerstand kommt. Habe ich überhaupt richtig entschieden? War das richtig gewesen? Ist der Preis nicht zu hoch? Und genau an dieser Stelle steht ein wichtiger Satz in unserem Text. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet. Während andere Menschen prüfen, während andere beraten, beobachtet Gott alles. Er wacht über alles, was geschieht. Sein Blick bleibt fest auf sein Volk gerichtet. Und er beobachtet nicht nur, er ist souverän und handelt. Und er lässt gewisse Dinge zu und er kann alles lenken. Freunde, dieses Bild zieht sich durch die ganze Schrift, zum Beispiel Psalm 33, Vers 11, da lesen wir: Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Doch nun beobachte etwas sehr Wichtiges, etwas, das wir leicht missverstehen können. Gottes Auge wacht über alles, was geschieht, wacht über die Arbeit, wacht über den Widerstand. Aber Gott verhindert die Anfragen der Statthalter nicht. Er nimmt den Druck nicht weg, zumindest nicht sofort. Die Feinde dürfen den Fall nach Persien tragen, aber, und das ist entscheidend, Gott ist es, der Grenzen setzt, bis wohin. Er lässt geschehen, aber er setzt auch die Grenzen. Der Text sagt, man ließ sie nicht aufhören, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Mit anderen Worten, die Gegner dürfen beobachten, sie dürfen Briefe schreiben, aber sie dürfen den Bau nicht stoppen. Sie dürfen prüfen, aber sie dürfen nicht zerstören. Warum? Weil Gottes souveräne Hand über sein Werk liegt. Und hier liegt eine geistliche Wahrheit, die wir tief verstehen müssen. Gottes Bewahrung bedeutet nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern seine Gegenwart mittendrin. Wie gerne hätten wir es anders. Wie oft beten wir, Herr, nimm dieses Hindernis weg. Herr, ich kann das nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Oder Herr, mach den Weg doch leichter. Doch sehr häufig zeigt Gott seine Treue nicht dadurch, dass er uns um die Schwierigkeiten herumführt, sondern indem er uns hindurch trägt. Wisst ihr, als Vater von 10 Kindern kann ich sagen, dass wir mit meiner Frau oft gebetet haben, Herr, es ist einfach zu viel. Herr, es ist einfach schwer. Herr, mach es doch einfacher. Die Hindernisse sind groß. Oder über 20 Jahre Missionsarbeit und wir haben sehr viele Hindernisse erlebt und man wünscht sich, dass der Herr die Dinge einfach wegräumt. Wir sagen zwar, Herr, dein Wille geschehe, aber innerlich wünschen wir, lieber unser Wille soll geschehen. Natürlich dürfen wir dem Herrn es sagen, aber wenn wir zurückschauen, dann sagen wir, Herr, vielen Dank, dass du so durch die Schwierigkeiten hindurchgeführt hast. Da haben wir deine Hand gesehen. Wir haben gesehen, deine Treue. Mitten in all den Schwierigkeiten warst du da. Du hast uns erzogen, du hast uns getragen, du hast gezeigt, wie schwach wir sind, aber wie stark du bist. Würden wir nicht durch die Schwierigkeiten hindurchgehen, würden wir das nicht erfahren. Wie oft dankst du für Schwierigkeiten? Es ist nicht leicht. Vielleicht, wenn du durch bist, dann dankst du. Aber wenn du mittendrin bist, und noch etwas liegt hier in diesem Text verborgen, sehr Tröstliches. Während die Feinde fragen, wer hat euch befohlen, dieses Haus weiterzubauen? Lautet die eigentliche Antwort, Gott des Himmels. Er hat uns befohlen. Und das führt uns zum letzten Punkt. Gottes Volk bezeugt seine Herrschaft. Liebe Geschwister, nun kommen wir zu diesem letzten Abschnitt. Es wird ein Brief geschrieben. Nicht nur einfach ein paar Zeilen, nicht eine Nachricht, sondern ein offizielles Dokument. Und es bestimmt für den mächtigsten Mann der damaligen Welt, den König Darius. Und wenn man so ein Dokument schreibt oder du vorher noch ausgefragt wirst, was sollen wir dem König sagen? Dann wäre es doch verständlich gewesen, dass man vorsichtig formuliert, oder? Denn es liegt doch alles an der Entscheidung, wie der König letztendlich entscheidet. Vielleicht wäre es sinnvoll, etwas diplomatischer zu sein. Wenn sie ihre Worte so gewählt hätten, dass niemand Anstoß nimmt. Vor ungefähr 7 Jahren, plötzlich an einem Samstag, saßen wir an einem Frühstückstisch, kommt ein Auto, wir wohnen im Missionshaus, kommt ein Auto und ich gehe zur Tür, Kriminalpolizei steht vor der Tür und ich frage, was hier los? Wir haben ja ein Dokument, ein gewisses Buch muss beschlagnahmt werden. Es ist verboten, in Deutschland zu verkaufen. Vielleicht kennt ihr das Buch, Eltern, Hirten der Herzen. Und ich sage, kommt mal rein, setzt euch hin, wollt einen Kaffee, erzählt mal. Nein, da kommt rein. Die haben sich hingesetzt. Wir haben uns das mal unterhalten. Und ich habe sie ausgefragt, bis sie dann sagten, Moment mal, wir sind gekommen, Fragen zu stellen und nicht du. Ja, die beste Verteidigung ist Angriff, ja. Also, und dann sagten, ja, wir tun nur unser Job, ja. Wir wurden befohlen und ich habe denen noch geholfen, die Bücher ins Auto zu lagern. Und sie entschuldigten sich und sagten immer wieder, wir tun nur unseren Job. Irgendwann mal kam ein Brief, wir wurden eingeladen zum Gespräch, zum Verhör. Ungefähr eine Stunde und andere Bruder auch eine Stunde. Und da habe ich mir vorher Gedanken erstmal gemacht. Was soll ich denn sagen? Man macht sich Gedanken und überlegt und sagt, es ist eigentlich umsonst, diese Frage, diese Gedanken. Du weißt ja gar nicht, was sie fragen. Welche Antworten willst du denen geben? Du weißt ja nicht, was die... Und dann habe ich überhaupt mir keine Gedanken gemacht. Ich habe keine Notizen gemacht. Einfach gesagt, ich muss zur Wahrheit stehen und der Herr soll machen, was er will. Und es wurde eine Kamera aufgestellt, wurde alles aufgenommen und auch getippt. Und dann habe ich gefragt, kann ich auch lesen, was Sie da so abgeschrieben haben? Dann habe ich gesagt, Moment, so habe ich es nicht gesagt, bitte korrigiert das. Ne? Also es wurde alles dokumentiert und nach einigen Wochen kam dann eben eine Strafe und so weiter. Wisst ihr, es ist nicht so, dass wir uns so erschrocken waren, was in unserem Land passiert, sondern vielmehr, wie reagieren wir auf diese Dinge? Wisst ihr, ich habe mich mit verschiedenen Brüdern unterhalten, da kam ein Anwalt, der sagte, komm, ich werde euch vertreten und so, nein, der Herr wird es machen. Wir verzichten auf jeden Anwalt, wir verzichten auf alles, wir vertrauen dem Herrn. Und wir werden die Wahrheit bekennen und der Herr soll es herausführen. Und in so einer Situation war auch das Volk, ja. Was sollen sie jetzt sagen? Wie sollen sie formulieren? Wie soll der König jetzt entscheiden? Hört, wie ihre Worte beginnen. Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Ein Bekenntnis. Und was für ein Bekenntnis. Sie sagen nicht, wisst ihr, wir gehören zu einer alten jüdischen Tradition, die schon so viele Jahre ist. Und wir arbeiten hier an einem kulturellen Erbe. Wäre doch auch richtig, oder? Es würde doch auch nachvollziehbar sein. Nein, sie sagen, wir sind Knechte Gottes. Aber nicht nur eines Gottes, sondern des Himmels und der Erde. Wisst ihr, diese Leute leben mitten in einem persischen Reich, unter einer heidnischen Weltmacht, ohne politische Stärke. Sie haben keine Soldaten, sie haben gar nichts. Und doch sprechen sie so klar. Und doch stehen sie so zur Wahrheit. Beachtet die Reihenfolge. Sie beginnen mit Gott. Sie beginnen nicht mit Rechten, denen sie sich verteidigen, sondern sie beginnen mit Zugehörigkeit. Sie reden hier, wem sie zugehören, wem gehören sie? Warum tun sie das? Christa, weil geistlich erneuerte Menschen wissen ganz genau, zu wem sie gehören. Und dann geschieht etwas ebenso Besonderes. Sie erzählen ehrlich ihre ganze Geschichte dem König. Alles wird dokumentiert. Sie sagen sinngemäß, ja, unsere Väter haben gesündigt. Wir haben Gottes Zorn erfahren. Gott hat uns in die Hand der Nebukadnezar gegeben. Sie bekennen es. Er war es. Ja, und der Tempel wurde zerstört. Und wir gingen in die Gefangenschaft, in Exil. Offen, ehrlich bekennen sie, wie ihre Geschichte ist. Ist das nicht erstaunlich? Hier spricht nicht ein Volk, das seinen Ruf retten will. Ja, wisst ihr, wir sind heute anders. Unsere Väter, die waren so und so. Wir haben uns geändert. Wir wollen anders sein. Nein, sie stehen zu dieser Geschichte. Freunde, warum können sie so offen sein? Weil wahres Gottesvolk nicht von perfekter Vergangenheit lebt, sondern von empfangener Gnade, allein aus Gnade. Dass sie heute hier stehen, bekennen sie, das ist Gnade. Sie haben es nicht verdient. Und wer verstanden hat, dass seine Hoffnung allein in Gottes Erbarmen liegt, der muss nichts mehr verstecken. Der kann ganz klar sagen, das ist meine Vergangenheit, das ist mein Leben. Liebe Gemeinde, das ist ein tiefes Kennzeichen geistlicher Reife. Demütige Aufrichtigkeit. Man hört auf, sich selbst zu verteidigen. Man hört auf, eine Fassade irgendwie aufrechtzuerhalten. Man kann sagen, es stimmt, ich habe versagt. Es stimmt, ich bin gefallen. Ja, ohne Gottes Gnade wäre ich überhaupt heute nicht hier. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Und ich sage nicht nur wir, ich auch. So ehrlich zu sagen, was wir tatsächlich sind. Wir wollen meistens immer besser darstellen. Wenn jemand wissen will, wer ich bin, dann sage ich immer zu den Leuten, geh zu meiner Frau, geh zu meinen Kindern, geh zu der Gemeinde, geh zu Mitarbeitern, die mich jeden Tag sehen und fragt sie, die kennen mich. Aber irgendwo ein Gesicht im Internet oder eine Predigt ist nicht die ganze Wahrheit. Oder bei irgendeiner Sache oder selbst in einem Buch oder bei einem Lied oder was auch immer das ist. Wer ich wirklich bin, ist das, was ich zu Hause bin. Ja? Und wir können ehrlich sagen, wenn wir wirklich Gnade erfahren, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir Versager sind, dass wir Fehler machen. Aber wir können auch ganz klar bekennen, es gibt Gnade, es gibt Vergebung, es gibt Wiederherstellung, es gibt Hoffnung. Nun, damit endet das Zeugnis des Volkes Gottes nicht an dem König. Sie bekennen auch sehr klar, dass wir heute hier sind und wieder bauen. Es war Gott. Gott hat uns erweckt. Gott hat uns zurückgefohlen. Gott hat dieses Werk befohlen. Gott hat alles wieder neu begonnen. Seht ihr die Perspektive? Gott hat gehandelt. Das ist ihre Aussage. Hier handelt Gott und sie bekennen es offen. Und genau hier sehen wir eine entscheidende Frucht geistlicher Erweckung. Wer durch Gottes Wort wirklich erweckt wird, der gewinnt Mut zum Bekenntnis. Da kehrt plötzlich Klarheit zurück, da wächst Überzeugung. Da wird nicht irgendwie so oder anders dargestellt. Nein, wenn diese Klarheit und Überzeugung das Herz erfüllt, verliert Menschenfurcht langsam ihre Macht. Liebe Geschwister, ist es nicht wahr, dass wir Christen heute oft nicht mehr so klar und so überzeugt unseren Glauben bekennen? Wir haben doch so viel Menschenfurcht, nicht wahr? So viel geistliche Trägheit ist da. So viel Weltlichkeit kommt in uns rein. So viel Gleichgültigkeit und zugleich so wenig Feuer für Christus, so wenig Feuer fürs Evangelium. Vielleicht kennst du das und du bedauerst es, dass es bei dir so wenig ist. Vielleicht schaust du sogar zurück und sagst, es gab mal eine Zeit, es war anders. Aber jetzt ist es so träge. Freunde, wir brauchen auch heute neue Belebung. Wir brauchen Erweckung in unseren Familien. Wir brauchen Erweckung in unseren Gemeinden. Wir brauchen Erweckung in unserem ganzen Land. Und lass uns Gott um Gnade bitten, dass er uns neu belebt. Aber er belebt meistens erstmal bei uns. Ich kenne einen Evangelisten, er erzählte mir, er war in der Bibelschule mit seinem Freund und er erkannte, wie die Lehrer in der Bibelschule so träge waren oder auch teilweise so weltlich und untreu waren in so viele. Und so fingen sie beide an zu beten, dass Gott doch diese Lehrer erweckt, dass Gott sie doch verändert, dass sie über gewisse Dinge Buße tun. Und da waren diese jungen Studenten, jeden Morgen sind sie um 5 aufgestanden, haben gebetet. Wisst ihr, was passierte? Gott hat ihre Herzen erweckt. Diese beiden Männer plötzlich haben erkannt, wie sündig sie sind, wie viele Fehler sie haben. Es ist so leicht, bei anderen es zu sehen, aber so schwer bei uns selbst. Und als Gott bei diesen Männern Veränderung schenkte, dann haben die Lehrer das gesehen. Und fragten, was ist mit euch passiert? Und dann haben sie ehrlich gesagt, wir haben für euch gebetet, jetzt hat der Herr uns verändert. Ja? Und sie schämten sich. Wisst ihr, wenn wir erkennen, wo wir stehen, wenn wir erkennen, wie die Situation in unseren Familien oder Gemeinden, unserem Land ist, dann soll es uns dazu führen, dass wir anfangen zu beten. Denn unsere Hoffnung liegt nicht in uns oder in dem, was wir tun, dass wir etwas bewegen und dann passiert was. Unsere Hoffnung liegt in Christus. Unsere Hoffnung liegt, dass Gott wieder durch sein Wort in unserem Land, in unserem Leben handelt. Und darum ist Erneuerung oder einen neuen Anfang möglich. Lieber Freund, höre das Evangelium. Du darfst neu beginnen. Denn derselbe, der sein Volk damals belebt hatte, erneuert auch heute Herzen, erneuert Familien, erneuert Gemeinden. Er belebt sie. Vielleicht hat Gott heute Morgen seine Finger auf etwas in deinem Leben gelegt, wo du ganz genau weißt, da ist etwas. Ich verdränge die Sache, aber ich weiß, es muss sich ändern. Dann höre, Gott verändert und belebt auch heute, genauso wie damals. Immer durch sein Wort, immer durch seinen Geist, unter seinem wachsamen Auge und zu seinem herrlichen Zeugnis. Und darum höre auf sein Wort. Vertraue, dass Gott über alles wacht, über dich, deine Familie, deine Zukunft, über unser Land. Er hat ein wachsames Auge. aber bekenne auch mutig seinen Namen dort, wo er dich hingestellt. So kann Gott das Land, uns und andere um uns herum erwecken. Amen. Lass uns nochmal beten. Vater im Himmel, danke, dass du redest und dass dein Wort klar ist, wie damals auch heute. Und ich möchte dich bitten, dass du uns belebst, dass du uns erneuerst, dass du Freude in dem Herzen gibst, dass du Feuer ins Herzen gibst, dass wir anfangen, für dich wieder zu wirken, zu arbeiten, zu freuen und dort das zu tun, wo du uns hingestellt hast, und dass wir auch Freude haben in der Nachfolge und dass wir das ausstrahlen, dass die Menschen das in uns, um uns herum sehen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Danke, Herr, dass du deine Geschichte schreibst und dass du in deiner Gnade auch heute Menschen erwecken kannst, und darum bitten wir dich, tu es in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserem ganzen Land. Lass dein Wort heute noch klar bekannt werden und verkündigt werden, dass Menschen in unserem Land deine Stimme wieder hören. Amen.